Hallo zusammen da draußen und hier drin, alle, die noch zwischen Tür und Angel stehen, willkommen zur zweiten Folge zur Thüringen Revue. Ich bin Julia.
Ich bin Hilex und nicht nur das, sondern heute auch noch krank.
Und das tut mir wirklich sehr leid, aber schön, dass du trotzdem die Folge mitmachst. Ich bin vor nicht ganz so langer Zeit nach Thüringen gezogen.
Und ich war schon immer hier.
Wir beide sind politisch interessiert, wir sind aktiv und wir machen das hier rein zum Spaß.
Und wir schauen uns regelmäßig die Plenarsitzungen des Thüringer Landtags an, damit ihr das nicht müsst, und fassen für euch grob zusammen, was da so passiert.
Und damit Vorhang auf für die Thüringen Revue.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 28. Sitzung des Thüringer Landtags, die ich hiermit eröffne. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer am Internet-Livestream.
Bevor wir anfangen, möchte ich gern darauf hinweisen, dass Thüringen im gerade veröffentlichten Glücksatlas im Bundesland-Ranking den 6. Platz belegt. Also, man muss dazu sagen, nur was das subjektive Zufriedenheitsgefühl angeht, und bei der objektiven Bewertung liegen wir auf Platz 10. Aber wen interessieren schon objektive Kriterien? Ich hoffe, auch wenn du krank bist, fühlst du dich auch entsprechend sehr glücklich. Also zumindest Platz 6 glücklich.
Weiß ich nicht.
Wir... Wir beginnen mit den Gesetzen, die in zweiter Lesung waren, also die diese Woche zur Abstimmung kamen. Diese Woche, das ist übrigens der 29. und 30. Oktober, das war die 27. bzw. 28. Plenarwoche. Hier wurden zwei Gesetze beschlossen mal wieder. Wir fangen an mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Grundsteuerreform oder dem Thüringer Angriff. Ich fühle mich dabei immer so ein kleines bisschen wie in so Comics, wenn so Unmutsäußerungen getroffen werden. Ne? Grimbel und so, das ist auch Thüringer. Es lagen hier zwei Gesetzesentwürfe vor zur Anpassung der Grundsteuerreform. Einer von der Fraktion Die Linke und einer von der Regierungsfraktion CDU, BSW und SPD. Der Entwurf der Linken wurde abgelehnt, der Entwurf der Regierungsfraktion unter Annahme eines Änderungsantrags angenommen. Aber also dieser Änderungsantrag, der war jetzt eher redaktionell oder hat an zwei, drei Stellen für ein bisschen mehr juristische Klarheit gesorgt. Den können wir also getrost ein bisschen ignorieren. Worum geht's aber grundsätzlich? Das Gesetz braucht ein bisschen Kontext. 2019 nämlich wurde im Bund das Grundsteuerreformgesetz verabschiedet. Damals noch unter, einer großen Koalition, die wirklich eine große Koalition sein konnte. Dieses Reformgesetz brauchte es dringend, weil das eines von diesen Gesetzen war, oder von diesen Steuern, die keiner so richtig lange angefasst hat. Und mit so richtig lange meine ich unter anderem teilweise auch so mal so 60 Jahre nicht. Das macht Staub und meistens wird es dann nur dringender. In diesem Gesetz wurde jetzt eine Grundsteuer festgelegt als optionales Modell. Es gibt dann so eine sogenannte Länderöffnungsklausel. Das heißt, dass den Landtagen da ermöglicht wird, individueller auf ihre regionalen Strukturen einzugehen und da abweichende Regelungen zu treffen. Und manche von euch, inklusive mir, würden sich jetzt auch mal fragen, was genau eigentlich ist eine Grundsteuer? Kurzerklärung, die Grundsteuer ist eine der wichtigsten kommunalen Steuern. Die wird auf alle Grundstücke erhoben, die im Gemeindegebiet liegen. Also vor allen Dingen auf alle, auf denen Gebäude oder Betriebe der Land- und Forstwirtschaft stehen. Und zwar wirklich jede Art von Gebäuden. Auch auf nicht bewohnte Grundstücke teilweise. Das wird aber in diesem Gesetz nicht wichtig, deswegen unterschlage ich das hier. Wer solche Gebäude auf Grundstücken vermietet, darf diese Grundsteuer auch auf die Mietverträge umlegen. Und das ist hier wichtig zu beachten. Das heißt nämlich auch, hohe Steuern kann eine Miete entsprechend erhöhen. Berechnet wird diese Grundsteuer dann aus drei Faktoren: der Grundsteuerwert, der Steuermesszahl und dem Hebesatz der Gemeinden. Der Grundsteuerwert, das ist eine große, komplexe Rechnung. Da kommen ganz viele Faktoren rein, wie Bodenrichtwert, Höhe der statistisch wahrscheinlichen Netto-Kaltmiete, die Flächengröße, Grundstücksart, Gebäudealter, ganz, ganz viel. Wer Interesse hat, ich verlinke auch die FAQ vom Bundesfinanzministerium unten drunter. Der kann das gerne selber nachschlagen. Die Steuermesszahl ist jetzt das, was angepasst wird. Die ist auf ungefähr so ein Zehntel des bisherigen Wertes abgesenkt worden im Bundesgesetz, weil wie gesagt, seit mindestens 60 Jahren dieser Wert nicht angepasst wurde. Und das heißt, da ist auch nichts an aktuelle Entwicklungen angepasst. Die Wertsteigerung von Grundstücken ist da also auch nicht eingeflossen. Und heute sind gerade bewohnte Grundstücke deutlich mehr wert als bei Erwerb vor 40 Jahren. Das heißt, auch bei sehr vielen Grundstücken kommt man fast an den privaten Ruin, wenn man auf den heutigen Wert alte Steuern zahlt. Der Hebesatz der Gemeinden, um da auch nochmal kurz was zu sagen, das ist, naja, wie der Name es sagt, das ist was die Gemeinden selbst bestimmen. Damit können die so ein bisschen steuern, wie attraktiv welcher Bau, welcher Gebäudearten zum Beispiel in ihrem Gemeindebezirk ist. Es gibt eine Grenze für die Festsetzung dieses Hebesatzes, also für die Größe. Die ist aber so ein bisschen schwammig formuliert. Sie dürfen nämlich die Steuerpflichtigen nicht übermäßig belasten. Und ich würde sagen, das ist sehr individuell, wann man übermäßig belastet ist. Es muss natürlich dann ein Gericht feststellen, was übermäßig oder was dann nicht übermäßig ist. Aber naja, es ist zumindest keine feste Zahl. Als dieses Bundesgesetz 2019 kam, hat Thüringen diese Länderöffnungsklausel nicht in Anspruch genommen, weil man keinen Bedarf sah. Das heißt, hier galten bis letzte Woche die Zahlen einfach aus dem Bundesgesetz. Und was ist denn jetzt das Problem? Die Gemeinden haben in Thüringen sehr, sehr verschiedene räumliche Strukturen. Das heißt, sie haben mehr oder weniger Fläche mit Wohnnutzung oder mit Gewerbe und so weiter. Das wirkt sich aber auf die Steuerhöhe aus, welche Art von Flächennutzung sie haben. Und das kann also zu sehr unterschiedlichen Steuerbelastungen pro Kommune führen. Das heißt nicht nur, dass vielleicht in der einen Kommune man grundsätzlich mehr Steuern zahlt, sondern vor allen Dingen, im Worst Case, heißt das, dass zwei wirklich baugleiche Immobilien in zwei Kommunen sehr, sehr unterschiedlich besteuert werden. Und das ist natürlich dann ein Wettbewerb, den man eigentlich nicht will, in dieser großen Form. Also, her mit der Länderöffnungsklausel, her mit der Reform. Zukünftig gilt in Thüringen, dass Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohnungseigentum haben die Steuermesszahl 0,23 Promille. Also das sind dann 23 von 100.000. Und für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke, Teileigentum und alles andere, also sonstig bebaute Grundstücke, sind es 0,59 Promille. Hier liegt also der Unterschied schon sehr, sehr hoch zwischen den, ich sag mal, zwischen Wohngebiet und Nichtwohngebiet. Im Bundesmodell ist das zwar auch ein Unterschied, aber längst nicht so deutlich. Also da gilt für unbebaute und nicht überwiegend wohnlich genutzte Grundstücke 0,34 Promille und für überwiegend wohnlich genutzte Grundstücke 0,31 Promille. Die Landesregierung will dadurch, dass sie diese 0,31 Promille auf 0,23 Promille absenkt, auf Wohnkosten senken. Und sie will aber, dadurch, dass sie dann wiederum alles, was, ich würde jetzt mal platt sagen, nicht Wohneigentum ist oder nicht wohnlich genutzt ist, dass sie das dann deutlich höher setzen, will sie den Kommunen die Möglichkeit geben, die Steuereinnahmen halt nicht durch einen insgesamt hohen Hebesatz sichern zu müssen. Denn die würden wohnlich genutzte Grundstücke fast genauso treffen wie gewerblich genutzte. Nach Bundesrecht ist der Hebesatz einheitlich. Das heißt, hier würden halt alle gleich getroffen werden von einem höheren Hebesatz. Durch diese Reform jetzt und dadurch, dass sie diese Länderöffnungsklausel nutzen, haben sie jetzt aber auch reingeschrieben, dass der Hebesatz für Wohngrundstücke und Nicht-Wohngrundstücke unterschiedlich erhoben werden kann. Diese Änderung gilt ab dem 1. Januar 2027. Und was heißt das? Naja, also für viele Leute, die Grundstück besitzen in Thüringen, sollte es einen neuen Bescheid geben dann irgendwann mal und auch möglicherweise, also zumindest wenn es wohnlich genutzte Grundstücke sind, sollte es auch deutlich besser werden als vorher, also deutlich niedriger sein, was auch für die Leute, die dort wohnen, gegebenenfalls zur Miete, auch bedeutet, dass die Wohnkosten ein bisschen sinken. Was ich mich dabei frage, wozu ich leider keine Zahlen gefunden habe, man weiß ja, dass in Ostdeutschland sehr, sehr viel an Fläche, insbesondere in größeren Städten eigentlich, aber auch insgesamt, gar nicht in ostdeutscher Hand liegt. Also sprich, dass sehr, sehr viel eigentlich von Westdeutschen besetzt wird. Und nicht, dass ich sagen würde, dass Westdeutsche bitteschön immer hier viel Geld zahlen sollen. Das meine ich damit gar nicht. Aber frag mich da schon so ein bisschen, inwiefern das tatsächlich eigentlich auch, naja, den Menschen in Thüringen wirklich zugutekommt. Abgesehen von eventuell halt, ne, dass die Mieten dann niedriger sind. Aber inwiefern es wirklich viele Leute dann in Thüringen betrifft. Aber wie gesagt, dazu habe ich noch keine Zahlen gefunden. Sollte ich die noch finden irgendwo, wie hoch die Quote ist. Es gibt ja immer, es geistert ja immer so ein bisschen rum, zum Beispiel, dass in Leipzig nur 4% des Wohnungseigentums in ostdeutscher Hand liegt. Wenn ich solche Zahlen finde, würde ich die nachreichen beziehungsweise in die Shownotes packen. Wir sind da auf jeden Fall mal gespannt. Es gab da viel in den letzten Jahren immer mal wieder Diskussionen drum und die Brombeere hatte das bei Amtsantritt versprochen, dass diese Reform kommt. Ich würde jetzt mal mindestens bis zum 2. Januar 27 mal warten und gucken, inwiefern da jetzt Beschwerden oder nicht Beschwerden kommt, wie darüber berichtet wird und was das Ganze eigentlich wirklich ausmacht. Das zweite beschlossene Gesetz hat einen wahnsinnig langen Titel, der länger ist als eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, die Auswirkungen. Und zwar ist es das Thüringer-Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2026 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften. Dahinter versteckt sich eigentlich nur, es gibt ein paar Gemeinden in Thüringen, die für sich gesagt haben, ist vielleicht Quatsch, wenn wir eine wirklich selbstverwaltete Gemeinde sind, lassen wir uns mal zusammenschließen. Das hat viele Vorteile. Das betrifft zum Beispiel im Landkreis Altenburger Land die Stadt Schmölln und die Gemeinde Dobitschen. Und zwar wird Dobitschen aufgelöst als Eigengemeinde und wird in Schmölln eingegliedert. Im Landkreis Weimarer Land haben Großschwabhausen und Kleinschwabhausen fusioniert quasi. Und zwar ist Kleinschwabhausen aufgelöst worden und in Großschwabhausen aufgegangen. Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass sie sich hätten Schwabhausen oder Mittelschwabhausen nennen sollen. Aber nein, sie heißen weiter jetzt Großschwabhausen. Und zwar unter dem Dach der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen. Dann gibt es im Landkreis Weimarer Land noch Mellingen, Kilianroda und Mechelroda. Die haben Kilianroda und Mechelroda aufgelöst und in Mellingen auch unter der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen dann zusammengeführt. Im Großen und Ganzen war das eigentlich alles. Und das muss einfach nur gesetzlich geregelt werden, dass dem so ist, dass man das akzeptiert und was daraus resultiert. Dann geht es weiter und zwar zu den Gesetzen in erster Beratung. Kleiner Hinweis, also zweite Beratungen sind das, wonach Gesetze beschlossen werden. Erste Beratungen, da diskutiert man schon mal und dann geht das schon mal noch in einen Ausschuss oder wird einfach weitergereicht in die nächste Sitzung. Aber da werden Gesetze noch nicht beschlossen. Ist also im Grunde genommen eine Vorschau, ein Trailer auf das, was in den nächsten Folgen vielleicht jedenfalls wiederkommt. Und wir fangen mit dem schöneren Thema an und zwar mit Wald. Alex, erzähl uns was zum Wald.
Ja, es wurde der Antrag Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung der Landesforstanstalt und zur waldbedrohten Forstschutzsituation der Koalitionsparteien CDU, BSW und SPD in den Ausschuss Umwelt und Energie überwiesen. Es handelt sich hierbei um eine Novellierung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts Thüringen Forst. Der Thüringer Wald und seine Verwaltung durch die Landesforstanstalt sollen zukunftsfähiger gemacht werden. Dieser Antrag ist nicht ganz uninteressant. Neben der blumigen Verwendung des Wortes Bürokratieabbau und sonstigen kosmetischen Veränderungen im Wortlaut gibt es da noch einige Änderungen, dass die Formulierung finanzieller Aufwandsentschädigung zu finanzieller Entschädigung ersetzt wird, was im Hinblick auf Schäden durch Extremwetterphänomene zu werten ist. Oder auch dieser nette Punkt, Geschäfte zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien nach § 2 Absatz 3 sowie der Verpachtung von Grundstück zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien mit einer installierten Leistung von mehr als einem Megawatt. Weiter im Paragraph 11 Vermögen Forstgrundstück wird im Absatz 3 der Betrag von 100.000 Euro durch den Betrag auf 250.000 Euro hochgesetzt. Die Anpassung dieser Wertgrenze Paragraph 11 Absatz 3 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts Thüringen Forst von 100.000 Euro auf 250.000 Euro erfolgt aus fachlichen Gründen. Die Wertgrenze für Landesliegenschaften liegt mittlerweile bei 500.000 Euro. Die Erhöhung der Wertgrenze führt so zudem zu Bürokratieabbau. Ja, da geht's nicht nur drum, also es geht allgemein darum, den Thüringer Forst zukunftsfähig zu machen und auf die Gegebenheiten des Klimawandels auszurichten. In diesem Antrag geht es auch weiterhin darum, welche Abgeordnete in den Verwaltungsrat entsandt werden sollen, wie sich dieser Verwaltungsrat zu anderen Behörden in Thüringen zu verhalten hat, mit wem in Kontakt getreten werden soll. Es geht auch darum, den Tourismus zu fördern. Das ist ja schon in der ersten Folge unserer Thüringen-Revue erwähnt worden. Der Thüringen-Forst soll alle kompletten Wanderwege und so weiter erfassen, auch digital, sodass dieses Gesetz ist, oder beziehungsweise dieser Antrag ist nicht ganz uninteressant. Von daher, da soll wirklich was geschehen. Und das ist auch wichtig, weil wenn wir uns vor Augen halten, dass in Jena ab 2050 höchstwahrscheinlich keine Bäume mehr auf den Hängen stehen, Klimawandel lässt grüßen. Wir müssen zukunftsfest werden.
Ja, spannend. Ich bin gespannt auch, was der Ausschuss dann daraus macht, also ob es noch mehr Klima- und Umweltschutz reinkommt oder ob sie das noch irgendwie abmildern und so ein Wischiwaschi-Ding draus machen. Wir sind mal gespannt, ne? Okay, wir halten euch da auf dem Laufenden. Die zweite Gesetz, das in erster Lehnung war, ist ein Gesetzesentwurf der AfD, und zwar das Thüringer Briefwahlreformgesetz, nennen sie es. Die AfD wirft da einen Gesetzesentwurf in die Runde, der mal wieder die Briefwahl beschränken will. Wie viele autoritäre Kräfte ist es ihr ja ein Dorn im Auge, dass Leute überhaupt wählen. Also schwadronieren sie da von Manipulationsrisiken und natürlich ohne irgendeine Grundlage zu liefern, denn die gibt es einfach nicht. Stattdessen begrüßen ehrlich gesagt ziemlich viele Menschen die Möglichkeit, bei der Briefwahl sich in Ruhe der Wahl widmen zu können, und zwar zu Hause, entspannt am Küchentisch und nicht in irgendeinem sehr zugigen kleinen Raum hinter einer notdürftigen Wahlbox. Aber nun gut, ne? Und somit ihre demokratischen Rechte halt unabhängig von jeglichen Verpflichtungen wahrzunehmen. Und solange immer noch sehr viele Wahllokale nicht barrierefrei sind, bedeutet Briefwahl übrigens auch gerade für Ältere sehr, sehr viel gesparte Mühe und das eine oder andere gesparte, gebrochene Bein, weil man die Treppe runtergefallen ist, weil man nun mal leider nur Treppen steigen muss zum Wahllokal. Und ganz zu schweigen davon Menschen im Schichtdienst, ne? Oder Eltern, kleinere Kinder, Menschen mit Hobbys, denen sie am Wochenende nachgehen. Für die alle ist Briefwahl extrem praktisch und es sorgt eher für mehr Teilhabe. Entsprechend lief dann auch die Diskussion, ne? Ich gehe auch davon aus, dass dieser Entwurf in der zweiten Beratung einfach schnörkellos abgelehnt wird und sonst nichts passiert. Weiter geht's dann mit Anträgen, denn es standen extrem viele Anträge wieder auf der Tagesordnung. Wir sprechen aber nur über die, die auch beschlossen wurden, denn ansonsten dauert das Ganze hier 3 Stunden. Und wir fangen mit einem so schönen Thema an. Und zwar mit Kleingärten.
Ja, zu dem Antrag Kleingärten in Thüringen als Orte des sozialen Zusammenhalts stärken. Es ist ein Antrag der Koalitionsparteien BSW, CDU und SPD. Der Thüringer Landtag stellt fest, dass Kleingärten die soziale Bindung stärken und einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Dass Kleingärten Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bieten und somit einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz leisten. Es wird weiterhin festgestellt, dass es eine Schieflage zwischen Angebot und Nachfrage gibt aufgrund der veränderten Freizeitkultur unserer Mitbürger. Deshalb wird die Landesregierung gebeten, zu prüfen, ob ein Landesförderprogramm zur Schaffung nachhaltiger Strukturen im Kleingartenwesen aufgelegt werden kann. Zu prüfen, welche Konzepte zur Förderung von Kleingärten, die schon in anderen Ländern Anwendung finden, auch in Thüringen angewendet werden können. Sich für die Nutzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie das Vorhalten von Kompensationsmaßnahmen gemäß Bundesnaturschutzgesetz für den Transformationsprozess in der Kleingartenanlage einzusetzen. Es steht wirklich so, ich habe mal fast die Zunge gebrochen. Letzter Punkt, die Kommunen bezüglich der Ausweisung von Flächen für Kleingartenanlagen bei ihrer Flächenplanung zu unterstützen. Es lebe die Kleingartenkultur.
Ja, also was man sagen muss, also ich finde auch, also Kleingärten sind echt eine coole Sache und es sind auch wichtige Sache, ne? Also gerade für Leute, die keinen Garten vor der Tür haben, und das sind ja nun mal einfach die meisten, das ist schon großartig. Und also so ein bisschen pflanzen zu können, also es ist schon ein Ort der Erholung im Großen und Ganzen. Die andere Seite ist natürlich auch, dass Kleingärten auch den Ruf haben, dass man sich am laufenden Band zankt mit seinen Nachbarn. Aber jenseits dessen finde ich es auch eigentlich gut, wenn man sich darum kümmert, dass es mehr Kleingärten gibt, weil die Nachfrage ist schon deutlich da. Gucken wir mal, was draus wird. Es gibt dann einen zweiten Antrag oder einen nächsten Antrag. Und zwar mit dem Thema BAföG beschäftigt sich ein Antrag der Linken und dann ein Alternativantrag von CDU, BSW und SPD. Der Hintergrund, also zurzeit sind die BAföG-Ämter in Thüringen heillos überlastet. Das heißt, Wartezeiten von 9 Monaten auf einen BAföG-Bescheid sind hier nicht ungewöhnlich. Und wer sich schon mal den Spaß gegeben hat, BAföG zu beantragen, weiß, dass es schon so nicht vergnügungssteuerpflichtig ist und auch gerne mal so kompliziert, irgendwelche Nachweise zu erbringen, das Berechtigte es lieber einfach ganz sein lassen. Ausgezahlt wird BAföG halt erst, wenn der positive Bescheid kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wartet 9 Monate auf die Info, ob ihr überhaupt Geld erhaltet und in welcher Höhe. Und zwar 9 Monate, während ihr studiert, denn ihr müsst ja eingeschrieben sein, um berechtigt zu sein. Und 9 Monate, in denen ihr euch eigentlich nicht vollständig durch einen Job finanziert. Denn wer BAföG erhält, darf auch nur einen bestimmten Betrag nebenher verdienen. Alles darüber hinaus wird auf dieses Darlehen angerechnet. Und da stellt sich schon die Frage, wer kann sich eigentlich 9 Monate Wohnung, Lebensmittel und so weiter leisten, bis der Bescheid kommt? Die Linke hatte beantragt, dass die Landesregierung einen Bericht über die aktuelle Situation der BAföG-Antragslast, der Personalsituation im BAföG-Amt und den nötigen Investitionen leistet und dazu ihre Strategie zur Verkürzung der Wartezeiten darlegt. Dieser Bericht wurde dann auch in der Plenarsitzung bereits geleistet, war dann nicht mehr Antragsgegenstand. Den Link zur Stelle im Stream findet ihr dann in den Shownotes. Der Antrag der Linken wurde insgesamt aber abgelehnt. Und angenommen wurde hingegen der Alternativantrag von den Regierungsfraktionen CDU, BSW und SPD. Der Unterschied ist da schon im ersten Satz erkennbar. Während die Linke die Landesregierung zum Handeln auffordert, wollen CDU, BSW und SPD sie nur bitten. Naja. Jenseits dessen wird im Alternativantrag vor allen Dingen auf die Bundesebene gezeigt und vor allen Dingen darauf abgestellt, dass ohnehin beschlossene Maßnahmen, ich zitiere, zügig umgesetzt werden. Oder ihnen Priorität eingeräumt wird. Klingt für mich ehrlich gesagt nicht so sehr nach, wir wollen wirklich was tun, sondern wir gucken andere böse an, die ja, ne, Schuld ist immer der gerade nicht im Raum steht. Der größte Unterschied ist aber, dass im Antrag der Linken ein Notfalldarlehen gefordert wird, dass das Land auszahlen soll, wenn ein Bescheid länger als 3 Monate braucht. Solche Darlehen gibt es immer mal wieder, die werden dann mit dem bewilligten Geld einfach verrechnet. Und im beschlossenen Alternativantrag ist davon keine Rede. Hier ist gar nichts zu finden, ehrlich gesagt, was die Situation jetzt für die Studierenden löst, die also jetzt in finanzieller Notlage sind. In der Einbringung des Alternativantrags verweist Lennart Geibert von der CDU dann darauf, dass zurzeit eine Rechtsgrundlage für ein solches Notfalldarlehen fehlen würde. Naja, ich sag mal, das kann eine Regierung ja vielleicht ändern. Und er spricht aber auch davon, dass BAföG nicht das Existenzminimum abdecken soll, weil das dazu führe, dass die Studierenden nicht mehr Gefühl haben, dass sie Leistung erbringen und dann garantiert Langzeitstudierende werden. Das klingt für mich ein bisschen nach Cannabis ist die Einstiegsdroge und am nächsten Tag nimmst du Heroin. Ich konnte es nicht ganz nachvollziehen. Ich lasse es auch mal so stehen. Was ist die Folge momentan davon? Naja, für sehr, sehr viele tatsächlich ein Studienabbruch, weil sich viele Studieren schlicht nicht leisten können. Es gibt Leute, die sich deswegen gegen Thüringen als Studienort entscheiden oder die die Uni wechseln in ein anderes Bundesland deswegen. So oder so, wir verlieren zukünftige Fachkräfte. Wir werden unattraktiv für junge Menschen als Ausbildungsort. Und ich finde da sehr passend ein Satz aus dem Antrag der Linken. Zugang zu Bildung ist keine Privatangelegenheit. Es gibt da auch eine Petition von Studierenden dafür, die vor einiger Zeit rund ging. Das Thema wird uns sicherlich nicht loslassen. Ich hoffe, dass da noch einiges passiert und dass nicht nur, naja, die Bundesregierung gebeten wird, doch zu machen, was sie gesagt hat, was sie macht und ansonsten nichts passiert. Ich denke, die Landesregierung ist auch für die Studierenden hier zuständig. Wir sind gespannt. Dann kommen wir zu einem anderen Antrag, der uns vor Fragen gestellt hat. Zum Recycling oder so. Was zur Hölle? Alex, erzähl mir.
Ja, ich bin die Liste der Anträge durchgegangen und habe so gedacht, so ja, Thüringer Bauwirtschaft und Bauherren entlasten Ersatzbaustoffverordnung und Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung praktikabel umsetzen. Dachte ich mir, ja, ist bestimmt interessant.
Interessant ist ein Wort.
Dachte ich mir. Es handelt sich hierbei um einen Antrag der Koalitionsparteien CDU, BSW und SPD. Der Thüringer Landtag stellt fest, dass wie in allen anderen Bundesländern die Mantelverordnung des Bundes gilt. Und des Bundes macht offenbar Kopfzerbrechen, zumindest macht mir dieser Antrag Kopfzerbrechen. Der erste Teil liest sich danach, dass der Landtag feststellt, der Verordnung des Bundes nachzukommen. Ja, ökologisch und ökonomisch besser wirtschaften und recyceln zu können. Schön. Und der zweite Teil wird dann ein Aber. Die Landesregierung wird aufgefordert, im Einzelfall zu prüfen, wie in den Übergangsregelungen die Anpassungsprozesse zu erleichtern sind. Die Regelung § 8 Absatz 8 Bundesbodenverordnung darauf hin zu prüfen, ob diese unter Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen anwendbar ist. Können wir das überhaupt? Und mittels Erlass nach bayerischem Vorbild genutzt werden kann. Das liest sich nicht sehr vertrauenserweckend, wenn das nach bayerischem Vorbild geschaut wird. Die Thüringer Landesregierung wird aufgefordert zu ermitteln, welche praktischen Auswirkungen die Mantelverordnung auf Thüringen hat. Und im letzten Teil des Antrags der Begründung liest sich das eher ausweichend. Ein Praxisleitfaden bietet die Möglichkeit, unter Wahrung des Schutzniveaus praktikable Lösungen zu etablieren. Dies darf kein Schritt zur Absenkung des Umweltstandards sein, sondern soll den Weg zur regional angepassten rechtssicheren Vollzug ebnen. Schön schwammig formuliert. Oder auch, der parallele Umgang mit Bundes- und Landesrecht erhöht den bürokratischen Aufwand erheblich. Unterschiedliche Anforderungen bei Verfüllungsstandorten, Materialklassen oder Nachweispflichten erschweren den Vollzug und binden erhebliche Verwaltungskapazitäten. Ein Antrag, der sagt, wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir um die Verordnung des Bundes möglichst elegant herumkommen. Es war nicht schön zu lesen und ich habe mich öfters gefragt, so was jetzt eigentlich das Umzusetzende ist. Ja, man hat es umgesetzt. Man musste auch. So viel dazu.
Man musste auch. Ein gelebtes Man müsste mal. Oh, ja. Genau. Gehen wir zu was Erfreulicherem über. Also, mehr oder weniger jedenfalls. Denn es gab noch einen Antrag zur Suchtprävention von CDU, BSW und SPD. Das ganze Ding heißt Erarbeitung des Landeskonzepts zur Suchtprävention, Gefahren und Abhängigkeiten flächendeckend vorbeugen und bekämpfen. Genauer gesagt, soll also ein Landeskonzept zur Suchtprävention erarbeitet werden. Und wer jetzt glaubt, das ist so ein Cannabis ist kein Brokkoli-Antrag, dem sei mal gesagt, habe ich auch erwartet von der CDU. Bin aber sehr positiv überrascht worden. Dieses Landeskonzept soll existierende Strukturen nutzen und unterstützen, also Programme, die es einfach schon gibt, und vor allen Dingen Kinder und junge Menschen in den Blick nehmen, insbesondere halt auch Kinder aus bereits suchtbelasteten Familien und Menschen im ländlichen Raum, wo Strukturen halt sehr, sehr oft noch fehlen. Umfasst werden dabei illegale und legale Drogen, aber auch medienbezogene Störungen und Glücksspiel. Die Linke spricht in der Diskussion an, dass es erstaunlich sei, dass die Regierungsfraktion angesichts ihrer vielen Streichungen im Haushalt plötzlich Geld für ein solches Landeskonzept aus dem Hut zaubert. Und sie kritisiert auch sehr, dass der Antrag sich vor allen Dingen strafrechtlich mit dem Thema Suchtprävention auseinandersetzt, also die polizeilichen Strukturen und das Justizministerium vor allen Dingen einbezieht. Ich denke, das mit dem Haushalt, ja, das ist bei vielen Sachen natürlich nicht von der Hand zu weisen. Da ich es aber gut finde, neige ich sehr dazu zu sagen, dass mir ziemlich egal, ob sie da jetzt, ne, wie auch immer sie da Geld für gefunden haben, ich finde es einfach gut, dass sie es tun. Zu der zweiten Sache, also tatsächlich werden Strukturen wie die zentrale Drogenprävention, als Zentralstelle Drogenprävention oder die polizeiliche Prävention erwähnt und eingebunden. Das steht aber auch neben dem Prüfauftrag zur Errichtung einer zentralen Koordinierungsstelle, wo nichts gesagt wird, wo genau die eigentlich verankert ist. Und neben Forderungen für Kommunen, Träger und Netzwerke für Beratungsprogramme. Und explizit angesprochen wird auch das Pilotprojekt Subcheck, das unter anderem mobile Drug-Checkings auf Festivals anbietet. Also da können feiernde Substanzen auf Verunreinigung testen lassen. Denn nicht nur Sucht ist ein gesundheitliches Problem, sondern vor allem halt auch der Konsum von Drogen, die zum Beispiel mit Rattengift versetzt sind. Und nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Insgesamt scheint sich dieser Antrag ziemlich an der Realität zu orientieren. Und das ist wirklich ein Konzept, das im Sinn hat, Menschen zu helfen, die bereits einen risikobehafteten Konsum haben und das auch darauf hinwirkt, dass solcher einfach gar nicht Alltag wird. Ich finde da einen Satz sehr schön in dem Antrag: Suchtprävention muss dort ansetzen, wo Menschen leben, lernen und arbeiten. Ich finde, das fasst das eigentlich ganz nett zusammen. Das klingt richtig gut hier. Dieser Antrag wurde angenommen. Wir sind gespannt mal, wann das Konzept kommt und was es dann tatsächlich beinhaltet. Das waren die Anträge. Kommen wir zur wunderbaren Kategorie Sonstiges. Bei Sonstiges, wir hatten Wahlen. Naja, also wir hätten Wahlen haben wollen und sollen. Aber der Landtag hat es ja nicht so richtig dolle mit Wahlen, ne? Das ist ja grundsätzliche Krux. Diesmal wurden sogar von der Tagesordnung Wahlen abgesetzt. Und zwar, bevor die Sitzung überhaupt startete. Und zwar die Wahl der bzw. des Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen und gegebenenfalls dann die Verpflichtung und der bzw. des Bürgerbeauftragten des Freistaats Thüringen und auch da wieder gegebenenfalls mit Verpflichtung. Man könnte jetzt sagen, well, dieser Landtag kann einfach keine Wahlen, also keine große Überraschung. Aber im Gegensatz zu den Wahlen, die vorher alle mal nicht funktioniert haben, wurde hier eigentlich nur eine einfache Mehrheit notwendig und nicht die Zweidrittelmehrheit. Es braucht also, ne, einfache Mehrheit heißt, es braucht nur mehr als die Hälfte der Stimmen. Nicht mal das haben sie geeinigt gekriegt. Und die Amtszeit der jetzt amtierenden Beauftragten, die endet. Und wenn niemand gewählt wird, bleibt diese Stelle einfach vakant. Das ist einfach schlecht für die Menschen in Thüringen, die durch diese Beauftragung eigentlich vertreten werden. Und es gab Wahlvorschläge vorher seitens der Regierungsfraktionen. Die wurden aber nicht von den anderen Fraktionen mitgetragen. Und naja, die Brombeere ist eine Minderheitsregierung. Sie ist also darauf angewiesen, dass sie eine Mehrheit von der Linken zum Beispiel kriegt. Und da fragt man sich schon, wieso das eigentlich nicht schon längst gemeinsam gelöst ist. Also, dass die Amtszeit endet, ist jetzt nicht überraschend. Das ist so festgelegt. Das wissen alle. Es gab auch im Frühjahr eine Anfrage der Linken dazu. Es gab also genug Zeit, sich zu einigen. Und ich weiß jetzt nicht, wer sich hier bewegen muss, ob es die Linke ist, ob es die Regierungsfraktionen sind. Ich habe keine Ahnung. Aber, ey, es kann doch nicht so schwierig sein, sich da zusammenzufinden für so einen selbstverständlichen Vorgang wie eine Beauftragtenwahl. Das macht für den ganzen Landtag einfach keinen guten Eindruck, dass man nicht mal das schafft. Und es macht auch nicht den Eindruck, dass man wirklich groß daran interessiert ist, diese Beauftragung, also diese Vertretungen der Menschen in Thüringen, naja, in Amt und Würden zu bringen. Und eine weitere Wahl fand nicht statt, und zwar der 4 weiteren Mitglieder der Kommission zur Überprüfung von Abgeordneten gemäß des Thüringer Abgeordnetengesetzes. Das ist die sogenannte Stasi-Kommission. Diese Kommission prüft, ob Abgeordneten mal für die Stasi tätig waren. Da geht es nur um Transparenz eigentlich. Das heißt, die veröffentlichen das, die sprechen drüber. Direkte Konsequenzen hat so eine Vergangenheit eigentlich nicht. Es war am Anfang, also in den 90ern, die Frage, ob man ein Mandat deswegen entziehen kann. Da wurde es aber mit Nein beantwortet. Es gab bis jetzt nur 2 Fälle, wo diese Kommission eine solche Tätigkeit offengelegt hat. Und das war eben 1999 Almut Beck von der PDS und 2023 bei Dieter Laudenbach von der AfD. Dieter Laudenbach ist auch aktuell Abgeordneter. Der ist also danach von seiner Partei wieder zur Wahl aufgestellt worden angesichts dieser Information. Das schien da also niemanden gestört zu haben. Frau Beck ist damals, hat die Legislatur noch zu Ende gemacht und ist nicht wieder aufgestellt worden von ihrer Partei. Der Form halber sei erwähnt, dass Dieter Laudenbach die Vorwürfe bestreitet, äußert sich aber momentan nicht dazu. Für 25 Abgeordnete steht diese Prüfung immer noch aus. Deswegen, also viele andere sind halt schon vorher in der Legislatur geprüft worden, weil sie vorher schon Abgeordnete waren. Naja, und niemanden wird überraschen, hier ist nämlich 2/3-Mehrheit. Es blockiert mal wieder die AfD diese Wahl.
Ja, warum könnte man damit ein Problem haben? Genau.
Immerhin, eine Wahl hat tatsächlich stattgefunden. Und zwar die eines vom Landtag zu entsendenden Mitglieds in den Thüringer Denkmalrat. Gewählt wurde hier Roberto Kobelt vom BSW mit 42 Ja-Stimmen und 41 Nein-Stimmen, war also knapp. Kobelt ist Architekt, klingt für einen Denkmalrat erstmal ja nicht so falsch, ne? Also passt wohl. Der war übrigens 2014 bis 2019 auch schon mal Abgeordneter, und zwar damals für die Grünen. Eine Aktuelle Stunde gab es in der 27. bzw. 28. Sitzung des Landtags keine, es wurde keine eingerichtet. Es gab aber eine Sondersitzung am Mittwochvormittag, die 26. Sitzung des Landtags. Die wollte die AfD unbedingt, um über Linksterrorismus zu sprechen und zu fordern, dass die Antifa aufgelöst wird. Ich denke, ich muss jetzt nicht erwähnen, dass die Antifa immer noch kein Verein ist, sondern halt einfach alle umfasst, die sich gegen Faschismus positionieren. Naja, wer sie diese... Ja, auch das ist immer... Ja, das ist das Ding, aber es ist halt auch... warum muss man ganz dringend da hier so eine Zeit damit blockieren, darüber zu reden, etwas aufzulösen, was man nicht auflösen kann? Also, jetzt mal inhaltlich dahingestellt. Also, das... Ja, dass die AfD so bestimmte Themen immer wieder auf den Tisch bringt, es ist einfach nur nervtötend. Deswegen, wer sich diese Aktuelle Stunde antun will, seid herzlich willkommen und schreibt uns gerne, was drin vorkam. Kommt zur nächsten Sendung im Podcast vorbei und berichtet. Ich hab's mir nicht angesehen, dafür ist mir meine Lebenszeit ehrlich gesagt zu schade. Also, naja. Dann gab's noch einen Einspruch gegen einen Ordnungsruf. Das Problem ist, da müssen wir also aufs Protokoll warten, wegen wem und was damit war, weil das habe ich im Livestream verpasst und das kann man nicht wirklich gut wieder aufrufen separat. Ich habe es nicht wiedergefunden in dem Stream und bei aller Liebe, ich gucke nicht, fast 20 Stunden oder sowas komplett durch, um diesen einen einzigen Punkt zu finden. Also Cliffhanger, wir liefern nach. Dann gibt's noch eine Korrektur zur letzten Folge. Und zwar fiel das Ehrenamtsgesetz in die Regierungszeit von Rot-Rot-Grün, entstammt aber tatsächlich der Feder der CDU. Da habe ich mich in der letzten Folge gewundert. Ich möchte das hiermit korrigieren. Ich habe da gesagt, es müsste doch eigentlich dann aus Regierungskreisen stammen. Nein, es war tatsächlich ein gutes Gesetz der CDU. Und dann gibt's noch Terminhinweise für die Zukunft und für die Vergangenheit. Und zwar letzte Woche fand der Festakt zu 35 Jahren Thüringer Landtag statt. Neben der Begrüßung durch Landtagspräsident Dr. Thaddäus König redeten auch natürlich Ministerpräsident Mario Vogt und Dr. Klaus von der Weiden, das ist der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichtshofes. Die Festrede hielt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Anschließend diskutierte er auch noch auf einem Podium mit der Wissenschaftlerin Veronika Vogel. Die hat einen Blog über Ostdeutschland aus ostdeutscher Perspektive. Die Veranstaltung wurde gestreamt, ist auf der Seite des Landtags abrufbar und sehr, sehr zu empfehlen. Und dann noch einen Termin für die Zukunft, weil ich das so schön fand. Am 6. November bietet nämlich der Landtag Thüringen eine Führung in Ukrainisch an. Um 14 Uhr geht's los. Man kann sich anmelden bei besucherdienst@thüringer-landtag.de. Kostet tut das Ganze nichts. Ich habe mal eine Führung mitgemacht vor einem Jahr. Ich kann das allgemein echt nur sehr empfehlen. Und ich finde es ziemlich, ziemlich cool, dass der Landtag spezifisch auf Ukrainisch etwas das anbietet. Ja, und damit haben wir es eigentlich geschafft. Das war die zweite Folge der Thüringen-Revue. Ich würde sagen, saß schon ein bisschen besser als die erste. Ich habe auch das Feedback erhalten, dass man mich nicht auf doppelter Geschwindigkeit hören kann, weil ich dann das Tempolimit breche. Ich bezweifle, dass es heute viel besser war, gelobe aber Besserung für die Zukunft. Lasst uns trotzdem gerne noch ein Feedback hier, irgendwo unter dieser Folge oder auf Social Media oder schreibt uns eine Mail oder wenn ihr uns kennt, sagt es uns einfach ins Gesicht. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir hatten Spaß und wir leben immer noch in einer Demokratie. Manchmal muss man sich ja auch darüber noch freuen. Vielleicht haben wir in Thüringen uns also Platz 6 im Glückatlas doch irgendwie verdient. Und daher für jetzt adieu und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.